Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass du Zuhörerin bist. Die Lebensgeschichten meiner Gäste sollen noch viele andere Menschen erreichen. Und du kannst dabei unterstützen, indem du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, indem du eine Bewertung über Spotify oder Apple iTunes abgibst oder auch Folgen über Social Media teilst. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast Henry begrüßen. Henry, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass ich dich heute kennenlernen darf und ich bin schon sehr gespannt, was ich über dich erfahren darf.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage und die Frage ist, wer bist du?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin ein relativ junger, männlich gelesener Mensch. Ja, und viel zu sagen gibt es dazu nicht. Also habe viel Zeit meines Lebens verschwendet mit Feiern gehen und nicht um die wesentlichen Dinge des Lebens kümmern. Und bin mit 30 Vater geworden und seitdem hat sich alles ein bisschen geändert.
Ein dir nahestehender Mensch, wie würde der dich beschreiben? Mit welchen Eigenschaften oder vielleicht auch Anekdoten über dich?
Humorvoll auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen. Also gewisser Unterhaltungswert ist bestimmt vorhanden. Anekdoten, oh, da gibt es unzählige auf jeden Fall.
Ja. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen aus einer Vergangenheit, in der wir viel Mist gemacht haben auch.
Ah, okay.
Jetzt müsste ich erstmal überlegen, was könnte man erzählen? Was ist eine Anekdote, die sich weiterträgt?
Oder welche dir in Erinnerung geblieben ist, vielleicht so.
Welche mir in Erinnerung geblieben ist, ja, auf jeden Fall. Wir haben mal den Fahrradständer einer Bäckerei in den Brunnen unserer Heimatstadt gestellt und haben gewartet, bis da einer sein Fahrrad anschließt. Und das, da war ich auch noch jünger, aber das hat mich so amüsiert. Ich denke, das werde ich auch so schnell nicht vergessen, auf jeden Fall.
Ja. Wie alt warst du da?
Anfang 20 muss es gewesen sein, vielleicht 21, okay. 20 so,
ja. Ja, ja. Und du hast gerade gesagt, du hast viel Zeit deines Lebens verschwendet und mit dem Vatersein hat sich alles verändert.
Ja.
Das klingt fast danach, als hättest du zwei unterschiedliche Leben geführt, ist das so?
Ja, definitiv, definitiv. Ja.
Okay. Warum sagst du, du hast viel Zeit verschwendet? Warum kannst du das so retrospektiv oder bezeichnet es das so retrospektiv?
Weil es mir jetzt auf die Füße fällt auch. Also ich habe zum Beispiel meine Wohnung verloren und habe dadurch Privatinsolvenz anmelden müssen, weil es halt eine Zwangsräumung war und da ist einiges an Schulden aufgefallen.
Ja.
Das zum Beispiel aus der Vergangenheit, was mir jetzt auf die Füße fällt, weil wir uns ein Haus gekauft haben vor ein paar Jahren und das gerade so möglich war, dass ich wieder aus der Privatinsolvenz rausgeschlittert bin, um dann gleich wieder Schulden aufzunehmen fürs Haus zum Beispiel.
Ja.
Und dadurch war auch der Zinssatz enorm hoch, weil ich halt einen Schufa-Score, glaube ich, von 8 hatte.
Ja.
Ja, und auch jobtechnisch so. Dadurch, dass ich halt auch jahrelang nicht arbeiten gegangen bin, hätte ich jetzt vielleicht einen anderen Stand in der Karriere. ja, den ich jetzt habe, ja. So wenn ich mich einfach ein bisschen darum gekümmert hätte und nicht vor der Kaufhalle rumgestanden hätte.
Ja, ja. Du hast gerade schon gesagt, du hast deine Wohnung verloren. Warst du dann ab einem gewissen Zeitpunkt wohnungslos?
Ja, ja.
Kannst du mir ein bisschen oder magst du mir ein bisschen von dieser Zeit berichten, weil es ja mit Sicherheit eine prekäre Situation ist, auf einmal keine Wohnung mehr zu haben?
Es ging eigentlich dadurch, dass ich zu der Zeit eh viel auf der Straße rumgehangen habe.
Okay.
Ja. Okay. Und halt auch mit Obdachlosen mir die Zeit vertrieben habe und dadurch kannte man schon so einige Tipps und Tricks und Kniffe. Wenn man schnorren geht, am besten Welpen mitnehmen, dann hat man mehr Chancen. Wo ja. Setzt man sich am besten hin?
Ja, ja. Magst du mir ein bisschen mehr aus dieser Zeit erzählen, als du auf der Straße gelebt hast? Du hast gerade gesagt, du hast mit obdachlosen Menschen zusammengelebt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war dein Tag und dein Leben? Wie sah das aus?
Na, unterschiedlich, ne? Erstmal die Frage, ist noch Geld im Portemonnaie? Wenn ja, dann hat man sich die Zeit vertrieben und wenn nicht, dann musste man sich darum kümmern, Geld aufzutreiben. Ob es jetzt der 1 Euro ist, den man dann an der Kaufhalle den Leuten abspricht, wenn sie den Korb wegbringen und fragt, ey, hast du vielleicht den Euro, ich bringe auch den Korb weg. Oder damals ging das noch, da gab es die Tickets. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen bei der Bahn. Die konnte man auf jeden Fall auch verkaufen. Die haben irgendwie 35 Euro gekostet. MV-Ticket oder nee, Gruppenticket hießen die. Und wenn da einer seinen Namen nicht raufgeschrieben hat, dann kommt man die, also hat man dann gefragt, so brauchst du ein Ticket noch? Und dann hat man das gekriegt und dann konnte man das ohne Namen halt auch für 15 Euro oder so weiterverkaufen. Und das ging auch.
Ja, ja.
Ja, genau. Und dann ging es halt weiter. Dann, je nachdem, wo man geschlafen hat, je nachdem, nach Wetterlage und nach Jahreszeit, im Winter meistens in der Sparkasse oder in der Filiale von der Bank oder im Waschsalon, wo halt offen ist und im Sommer im Zelt oder draußen irgendwo. Und je nachdem hat sich das ja noch orientiert, was man dann als nächstes macht.
Mhm. Was war das so?
Naja, zur Kaufhalle, Bier trinken. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich, ja. Also man hat da jetzt nicht so einen breit gefächerten Aufgabenbereich gehabt, auf jeden Fall. Es war... Hast du Geld, dann gehst du zur Kaufhalle. Hast du keins, dann gehst du zur Kaufhalle und fragst nach Geld. So.
Ja. Wie war der Kontakt zu anderen Menschen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wie meinst du jetzt, wenn man nach Geld fragt?
Also gab es, ja, das auch. Auf die Frage wollte ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, wie die Reaktion anderer Menschen war. Ja. Aber auch die... Sagen wir mal, die Beziehung zu anderen obdachlosen Menschen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Oh, unterschiedlich. Teils schwierig, teils familiär. So. Weil es halt auch so gewisse Grenzen gab, gewisse Regeln. So abgesperrte, also was heißt abgesperrt, aber so gedachte Linien innerhalb der Stadt, wo gesagt wurde, okay, sagen wir mal, Klaus, frei erfundener Name, sammelt in der Region Pfandflaschen. Da hast du nichts zu suchen. So, und dann... Sagen wir, Eckart, der ist dann in dem Bezirk daneben und sammelt da Pfandflaschen. Da hast du nichts zu suchen.
Ja.
Halt so ungeschriebene Regeln, sage ich mal, wie man sich das untereinander schwieriger machen kann, aber halt auch einfacher.
Ja. Ja. Hm. Und gab es freundschaftliche Beziehungen, die du gepflegt hast? Und wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ging. Also man hilft sich ja untereinander, wenn mal was passiert. Also es gab ja auch reichlich Stress auf der Straße, weil Obdachlose ja nur auch nicht so richtig ins Stadtbild passen und auch gern gesehenes Opfer auch sind für Leute, die sich irgendwie ausleben wollen oder irgendwie ihre Aggression rauslassen wollen, sage ich mal. Genau, und dann hilft man sich untereinander. Meistens sind ja auch Hunde dabei, dann brauchen die Hunde ja auch was zu essen. Ja. Und wenn bei dem einen schlecht aussieht oder wenn man mal krank ist, ist ja auch, wenn man obdachlos ist, wird man auch krank, dann kannst du nicht schnorren gehen, sondern dann musst du sie halt gucken, dass du dir untereinander ein bisschen hilfst.
Okay, aber da gab es auch diese Unterstützung untereinander, dass man sich geholfen hat, wenn es Stress gab, wenn jemand krank
Ja,
war.
das ging, das ging. Also war ein kleiner Kreis, aber man kannte sich. So, ich hatte ja auch Freunde, die Wohnungen hatten und die kamen dann auch vorbei und das ging schon irgendwie.
Und du hast gerade schon gesagt, dass natürlich obdachlose Menschen auch leichte Opfer sind. Was hast du erlebt auf der Straße oder was hast du auch bei anderen beobachtet und was glaubst du, warum ist das so?
Na, weil sie nicht ins gesellschaftliche Bild passen. Ganz klar. Also ich bin ja auch früh schon, habe mich dem Punkrock verbunden gefühlt und habe eigentlich nie richtig ins gesellschaftliche Bild gepasst. Das ist ja bei Obdachlosen ähnlich, sag ich mal. Sobald du irgendwie aus der Reihe tanzt, hast du nicht viele freundliche Gesichter auf deiner Seite. Ja, und na, Gewalt ist an der Tagesordnung gewesen, auf jeden Fall. Sei es abends, wenn die Leute zu viel getrunken haben, untereinander auch, oder wenn Leute von außen kommen. Also tagsüber ist es meistens entspannt gewesen. Aber sobald die Sonne ein bisschen tiefer geht, dann wird es schon gefährlich, sage ich mal.
Was gab es da für brenzliche Situationen, die du erlebt hast oder beobachtet hast?
Na, wir hingen viel am Bahnhof rum und gerade auch der Zugverkehr und das Wissen anderer Menschen, wo sich die Obdachlosen rumtreiben, ist meistens auch gefährlich. Deswegen musst du ein bisschen unterwegs sein. Ob es nur Jugendbanden von Rechten sind, die dir dann halt auflauern.
Okay.
Ja,
Krass.
und das ist halt, also sagen wir mal, nicht an der Tagesordnung gewesen, aber schon in regelmäßigen Abständen, das wirklich, dass du dir halt die Augen hübsch gemacht hast, sag ich mal.
Was heißt das?
Hübsche blaue Augen.
Ah, okay.
Also entweder dir oder du jemand anders, je nachdem.
Ich stelle mir da gerade vor, dass man ja total in Angst leben muss, wenn man irgendwie ständig in so einer Hab-Acht-Stellung ist. Wie war das bei dir?
Es ging. Es ist schwierig, irgendwie wurde mir die Angst früh abtrainiert, wahrscheinlich. Also, so wie jetzt auch hier im Haus, meine Frau hat viel Angst und ich kann es schwer nachvollziehen. Weiß auch nicht warum. Und das war damals eigentlich auch so. Das ist ja auch eine Hürde, die fällt, sage ich mal. Du kriegst, die haut jemand ins Gesicht. Bis das passiert, ist es schlimm. Aber sobald du mehrmals Gewalt erlebt hast, dann sinkt ja auch deine Schwelle. Deine Angst sinkt und du merkst, okay, ein Schlag ins Gesicht bringt dich nicht um. Ist natürlich nicht schön. Aber dadurch fällt halt auch die Angst ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei mir so war. Wahrscheinlich müsste ich vielleicht mal eine Therapie machen oder so, dann könnte mir das einer genau erklären.
Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du den ersten Schlag kassiert hast und wie das für dich war?
Ja, das war überraschend auf jeden Fall. Auch das eigene Blut zum ersten Mal zu sehen, zu schmecken, fließt auf den Boden. Das ist schon heftig, sage ich mal. Aber wie ich schon meinte, man gewöhnt sich leider auch an sowas. Und das war auf jeden Fall nicht schön. Da hätte ich auch gerne drauf verzichten können, aber
Kann ich
anscheinend
mir
nicht, ja.
vorstellen.
Anscheinend nicht.
Ja. Aber du hast gerade beschrieben, bei einem selber sinkt dann auch die Hemmschwelle. Wie war das für dich? Es klingt jetzt auch danach, als du den ersten Schlag ausgeteilt hast oder dich gewehrt hast.
Ja. Ja, na, also von, das ist ja auch ein gewisser Werdegang. So, anfangs habe ich dann halt mal also hat mir jemand eine runtergehauen, sage ich mal. Und dann macht man nichts. So, ja, man ist jetzt mal ein bisschen, man ist jetzt mal baff, man tut erst mal nichts und dann ist meistens auch schon vorbei. Und nach dem zweiten Mal oder nach dem dritten Mal denkt man sich so, hey, mach das bitte nicht oder lass es. Und man kann ja schlecht reden in solchen Situationen, gerade wenn vielleicht auch das ein oder andere Bierchen im Spiel ist. Und dann sinkt natürlich auch die Hemmschwelle von einem selbst, auch zuzuhauen, weil man ja nicht nochmal eine kassieren möchte, sage ich mal.
Also sich selber zu schützen.
Genau. Also nicht, dass ich jetzt marodierend rumgelaufen bin und mir irgendwen gesucht habe. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und wenn ich die nicht gekriegt habe, so, dann ist das ja letzten Endes der Ausgang gewesen, dass man sich dann schlägt quasi, ja.
Ja, ja. Aber ich stelle mir das vor, wie in so einem Dilemma zu sein. Einerseits will man das nicht und andererseits ist man ein Stück weit dazu gezwungen aus Selbstschutz oder weil man seine Ruhe haben will.
Ja, genau. Also was heißt dazu gezwungen? Es gibt ja mehrere Situationen, wie sowas ausgehen kann. Also ich habe ja auch die Situation gehabt, dass Autos neben mir mit quietschenden Reifen angehalten haben und dann steigen 5 Leute aus und hauen dicht quasi in den Asphalt rein. Und dann ist halt das Ding, da gibt es ja mehrere Ausgangsarten. So, wehrt man sich jetzt, lässt man es? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Gott sei Dank ist alles immer ein bisschen glimpflich ausgegangen.
Ich finde es total beängstigend und schockierend. Wie ging es dir selber in dieser Situation? Also es klingt auch so, so mutwillig. Also ja, es macht mich so ein bisschen sprachlos. Aber wie ging es dir in diesem Moment?
In welchem Moment meinst du jetzt?
Als die Leute aus dem Auto ausgesprungen sind.
Ach so, ja, na, da hatte ich erstmal Angst gekriegt auf jeden Fall. Und das passiert dann ja nicht jeden Tag. Also ich habe immer noch ein bisschen, zucke immer noch ein bisschen zusammen, wenn ihr mir ein Auto schnell anhält.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich wollte dann auch noch wegrennen, aber irgendwie war dann auch schon spät und auch vielleicht auch schon wieder ein Bierchen getrunken gehabt und dann bin ich nicht so schnell vom Fleck gekommen und dann hatten sie mich natürlich erwischt.
Okay, wie ist das Ganze ausgegangen?
Naja, ich war dann im Krankenhaus, dann haben sie mich da notdürftig zusammengeflickt und den nächsten Tag war dann schon wieder Festival. Das gibt's leider nicht mehr. Also was heißt leider? Gott sei Dank gibt's das nicht mehr. Das war bei Rostock Europas größtes Punk-Festival und da bin ich dann hin, so mit Cut über dem Auge und die haben mich noch mit Pfefferspray eingesprüht. Das lief dann am nächsten Tag noch vom Kopf runter in die Augen und dann brot ich wieder Wasser und es war ein Riesengeraffel. Oh, ein Riesengeraffel, ja.
Ja, krass. Wahnsinn. Das klingt unheimlich.
Ja, das war auch unheimlich.
Wie hat das einen Einfluss gehabt, wie du dann vielleicht Tage oder Wochen danach unterwegs warst? Warst du mehr auf der Hut oder hast du dir gesagt, okay, ist passiert und kann mir auch immer wieder passieren?
Ja, nee, gar nicht. Also ich kam ja, also das war ja gezielt ein Anschlag auf mich, weil ich halt offensichtlich so rumgelaufen bin, wie sie mich nicht haben wollten. Ich kann mir nicht von den Menschen vorschreiben lassen, wie ich rumzulaufen habe.
Ja.
So, na klar, kann ich mir andere Sachen anziehen und werde dann in Ruhe gelassen. Aber weiß ich nicht. Das sollen sie mir nochmal eine reinhauen, aber ernähren tun sie mich dadurch nicht. Sie hätten ja vielleicht mal versuchen können, mit mir zu diskutieren, wäre auch gegangen.
Aber ich finde es krass, wenn man aufgrund seiner Erscheinung jemanden zusammenschlägt. Also, was hat das mit dir persönlich gemacht, dass deine Persönlichkeit so angegriffen wurde oder so etwas in den Menschen auslöst?
Gar nicht. Ich denke, im Endeffekt hat mich das stärker gemacht. Klar, es ist erstmal unheimlich, wenn du die Augen zumachst und nicht weißt, ob du sie wieder aufmachst. Das ist nochmal eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können, auf jeden Fall. Aber auch das hat mich wahrscheinlich auch nochmal stärker gemacht. So, dass ich jetzt weiß, okay, auch das hat mir nicht klein bekommen. Was könnte jetzt noch passieren? Ich habe auf der Straße gelebt, die haben mich in den Asphalt eingearbeitet und trotzdem bin ich ja noch da. Und kann immer noch lachen. Die aber vielleicht nicht.
Ja, stimmt. Aber gab es den Moment, wo diese Angst tatsächlich greifbar war, dass du jetzt hier in diesem Moment sterben könntest?
Ja, selbstverständlich, ja.
Wie war das? Wie war diese Erfahrung für dich?
Schwer zu verdauen, aber auch Es ist halt das Ding, du machst die Augen zu und weißt nicht, ob du sie wieder aufmachst. Ich habe sie ja wieder aufgemacht. Aber so, ja, das war nicht so schön. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema Angst. Da war die Angst auf jeden Fall da, weil ich eigentlich noch ein bisschen was erleben wollte, aber wusste in dem Augenblick nicht, was passiert jetzt als nächstes. Das war auf jeden Fall unangenehm, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wie waren sonst noch die Reaktionen der Menschen auf dich und auf andere obdachlose Menschen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist der Umgang?
Unterschiedlich. Also klare Grenzen kann man da nicht ziehen. Manche stellen sich dazu, manche sind sehr herzlich, manche sind abweisend, manche spucken dich an. Manche wollen dich halt schlagen und manche brüllen dich an, manche sind freundlich, manche geben dir was zu essen, weil sie sagen, ey, du gibst halt eh für Bier aus. Also bei mir, ich kann mich da nicht rausreden, ich habe es natürlich auch für Bier ausgegeben. Mhm. Ja, also aller Couleur, alles dabei.
Was war die schönste Erfahrung, deine persönlich schönste Erfahrung mit anderen Menschen?
Mit anderen Menschen? Ich habe,
als du auf der Straße gelebt hast.
Da war ich in Wittenburg unterwegs. Und Wittenburg hatte, das ist auch hier in Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin. Und da war ich ein halbes Jahr unterwegs und die haben so mit die hässlichste Innenstadt Deutschlands gehabt. Und dann hatten die immer einmal im Jahr so ein Fest gehabt, wo sie die Abrisshäuser dann so geschmückt haben und da einzelne Ausstellungen gemacht haben. Und ich hing da halt auch immer auf der Straße rum und habe mich da auch mit den Leuten unterhalten. Und bevor die abgereist sind, da war so ein Professor dabei, ich glaube für Literatur und Kunstgeschichte. Genau bekomme ich das auch nicht mehr zusammen. Und der kam dann irgendwann auf mich zu, weil ich dann auch ab und zu mal da war. Die haben dann auch Fotos geschossen und dann haben wir uns da unterhalten. Und der kam dann am Tag, als er abgereist sind, zu mir und hat sich nochmal bedankt für die netten Gespräche. Und er sagt, wir sind alle frei von wir sind alle frei von Vorurteilen, aber wir sind es nicht. Und es war für ihn eine schöne Erkenntnis zu sehen, dass er nicht frei von Vorurteilen ist. Und das wollte er mir nochmal mitteilen, dass es sehr schön war und dass er eigentlich gedacht hatte, was sind das für Hallodries, die hier rumlaufen, und dass es eigentlich sehr herzlich war, sehr schöner, netter Umgang. Und dafür hat er sich nochmal bedankt. Ja. Und das war sehr schön auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt auch noch mehr, aber das ist mir explizit im Gedächtnis geblieben.
Ja, das klingt nach einer ganz wundervollen Begegnung.
Ja.
Was hast du erlebt? Warum werden Menschen obdachlos? Oder warum war das vielleicht bei dir auch der Fall?
Da gibt es auch verschiedene Gründe für. Bei mir war einfach das Thema, dass ich mich habe mustern lassen bei der Bundeswehr und ich war dann fahrenflüchtig, weil ich nicht angetreten bin zum Dienst. Und das auch, ich habe nicht mit gerechnet, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Und irgendwann habe ich dann einen Anruf von meinem Bruder gekriegt und gesagt, du Digga, die Feldjäger waren gerade bei mir. Ich so, wieso? Und naja, dann war es ein Riesen hin und her. Irgendwann haben sie mich dann erwischt. Ich war dann mehrmals fahrenflüchtig über einen längeren Zeitraum und dafür wäre ich fast im Knast gelandet, also 2 Jahre Bewährung bekommen.
Krass. Ach krass.
Ja, also ich bin dann auch bei der Kaserne abgehauen, weil ich da wirklich keine Lust drauf hatte. Wurde ich unehrenhaft entlassen und dadurch war das Problem, also ich war arbeitslos, habe aber kein Arbeitslosengeld bekommen, weil ich beim Bund war zu dem Zeitpunkt, aber habe auch keinen Sold bekommen, weil ich fahrenflüchtig war. Und durch dieses ganze Hin und Her, wenn man fahrenflüchtig ist, steht man auf sämtlichen Fahndungslisten, dann muss man wieder vor der Polizei wegrennen. Und dadurch war ich nicht zu Hause und in der Zwischenzeit war die Vermietergesellschaft relativ flott und hat die Wohnung zwangsräumen lassen und dann stand die mit 10.000 Euro Schulden da und nichts mehr, mit gar nichts mehr. Genau, und dann bist du halt auf der Straße. Genau. Also das war meine Geschichte. Und gibt halt auch nach einer Scheidung so die Ehefrau oder der Ex-Ehemann bleibt dann übrig und wohnt dann auf Straße. Es gibt den Banker, der das alles nicht mehr kann und auf der Straße lebt, weil es das viel einfachere Leben ist.
Ja.
Da gibt es eigentlich alles. Gibt natürlich auch immer noch die Obdachlosenunterkunft, aber habe wenig Menschen kennengelernt, die sich da wirklich wohlgefühlt haben.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Schwer zu sagen. Vielleicht, dass die Leute so ein bisschen dicht aufeinander sind. Also ich habe auch in der Nähe vom, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, war ich in der Nähe vom Asylbewerberheim und bin da auch öfter mal reingegangen, habe mich mit den Leuten unterhalten. Und das, für mich war das immer eine ähnliche Situation. Viele Leute eingepfercht auf einen Raum, da gibt's dann, irgendwann gibt's da Reibung. Das ist vollkommen klar. Und denen können die Leute im Obdachlosenheim aus dem Weg gehen, die Leute im Asylbewerberheim natürlich nicht. Leider.
Ja, absolut richtig. Welche Geschichte hat dich auf der Straße am meisten berührt, die du von einer anderen Person mitbekommen hast?
Boah, da gibt es viele. Also mir fällt sein Name auf jeden Fall nicht mehr ein, aber es war auch ein obdachloser Punker, der hatte sich versucht, mit Heroin umzubringen. Er hat sich den goldenen Schuss quasi gesetzt. Und ich weiß nicht, was da los war. Also er hatte quasi an der Ellbogeninbeuge hat er quasi keine Haut mehr, weil er die in seinem Joom die Vene nicht getroffen hat und sich das Zeug durch den Arm wieder rausgefressen hat.
Oh Gott.
Und das war auf jeden Fall ein einschneidender Anblick und auch eine berührende Geschichte auf jeden Fall. Und der dann aber clean war und so langsam durch dieses Ereignis sich wieder gefangen hat. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, dann ging es ihm schon wieder besser auf jeden Fall. War im Entzug und gerade auf Freigang. Das war interessant.
Was war das Interessante für dich?
Na, erstmal an den Punkt zu gelangen, wissentlich sich versuchen umzubringen und durch das Scheitern neuen Mut zu finden und dann in eine komplett entgegengesetzte Richtung weitermachen.
Ja.
Dieses Erstarken daraus.
Ja. Und kannst du oder konntest du das nachvollziehen, dass Menschen gesagt haben, so will ich nicht mehr weitermachen?
Ja, definitiv. Also sind ja auch jegliche seelische Erkrankungen dazwischen und Leute mit Depressionen und das ist schon alles nicht so schön. Also ich konnte das nachvollziehen, aber für mich persönlich stand das nicht zur Debatte, weil ich immer sehr viel Spaß an meinem Leben hatte eigentlich.
Mhm.
Ja, auch wenn es manchmal kacke läuft. Aber es läuft ja auch irgendwann wieder besser.
Ja. Und du hast davon berichtet, dass du lange geflüchtet bist und auf der Flucht warst. Wie war das für dich, ständig abzuhauen, auf der Hut zu sein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also wenn man ein Polizeiauto sieht, dann musst du halt die Beine in die Hand nehmen. Das gehörte quasi dazu. Also auch war froh, dass die meistens nicht so sportlich waren, dass ich dann schnell flinke Füße und da war auf jeden Fall auch alles dabei, durch den Schnee und über irgendwelche Hecken springen, durch Vorgärten durchlaufen und die Leute, die da gerade Gartenarbeit machen, gucken dich total bescheuert an. Aber wenn da halt ein paar Polizisten hinter dir her sprinten, das ging Gott sei Dank immer gut. Aber irgendwann haben mich die Feldjäger dann halt auch aufgegriffen, dann wieder hingebracht. Dann bin ich in der Nacht wieder abgehauen. Dann haben sie mich wieder hingebracht und irgendwann war es dann vorbei.
Ich stelle mir das total anstrengend vor, auch aus dieser Nummer in Anführungszeichen nicht rauszukommen, außer indem man halt ständig wieder flüchtet.
Ja.
War das so?
Ja, das war auch so. Also ich bin ja irgendwann rausgekommen aus der Nummer, aber ich wollte halt nicht da sein. Aber um aus der Nummer ohne Strafe wieder rauszukommen, hätte ich halt da bleiben müssen. Aber das wollte ich halt nicht, deswegen bin ich halt wieder weg. Jetzt im Nachhinein hätte ich das Ganze vielleicht anders geregelt, aber in der Situation, in der ich mich damals befunden habe, fiel mir halt nichts Besseres ein, als über Stacheldrahtzaun zu hüpfen und dann nach Hause zu laufen.
Was war der Grund oder die Gründe, dass du gesagt hast, du bleibst da auf gar keinen Fall dort, komme, was wolle?
Also was auf jeden Fall schlimm für mich war, war, dass du kannst nicht weggehen. Du kannst nicht sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause. Das war nicht drin. Und dieses eingesperrt sein, das war, hat sich nicht so gut angefühlt für mich. So, und das war so unerträglich, dass ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, ey, ich hau hier ab. Ich hau hier einfach ab.
Ja, ja. Was hat sich für ein Gefühl eingestellt, als du dann das erste Mal abgehauen bist?
Das war irgendwie nicht besser, weil ich ja wusste, sie holen mich wieder. Sie holen mich wieder. Aber okay. Also in dem Zeitpunkt war es halt angenehm. So, das war halt schön, eine Befreiungsschlag, aber ich wusste halt auch im selben Augenblick, weil ich nicht bescheuert bin, dass sie mich halt wieder holen und mich da wieder reinstecken. Das war ja klar.
Also es war so Freiheit auf Zeit.
Genau, ja. Und dann halt auch wieder, das ist ja halt das Schöne, wenn du da bist, dann verfolgen die dich ja nicht. Und ich wusste halt mit dem Moment, wo ich da abhau, jetzt geht's wieder von vorne los. So, bei jedem Polizeiauto muss wieder gucken, okay, haben sie mich jetzt erkannt, haben sie mich nicht erkannt, bleiben sie stehen, okay, ich renne lieber los jetzt.
Okay, krass. Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast dir die Angst früh abtrainiert.
Ja.
Wie hast du dir die Angst abtrainiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Schwer zu sagen. Dadurch, dass ich relativ früh auch immer mit Gefahrensituationen konfrontiert war, sage ich mal. Also ich, wie gesagt, ich bin schon in der Schulzeit als Punkrocker rumgelaufen und damals war das Pflaster auch noch ein bisschen härter. So Anfang der 2000er, da sah es auf jeden Fall ein bisschen wilder aus als jetzt. In den 90ern war es nochmal was ganz anderes, klar. Aber du kannst ja nicht denken, also für mich war das keine Option, mein ganzes Leben lang in Angst zu leben. So, weil ich fand das cool, es hat mich angesprochen, das war meine Subkultur. Und du kannst nicht dein ganzes Leben lang Angst, also ich, das war, also klar kannst du dein ganzes Leben lang Angst haben, aber für mich war das kein Lebensentwurf. Und ich denke, im Umkehrschluss daraus hat sich das dann entwickelt. Dass ich jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise Angst empfinde. Jetzt habe ich natürlich Kinder, jetzt sind die Sorgen und Nöte ganz woanders.
Du hast gerade gesagt, damals war es noch wilder und es war noch ein anderes Pflaster. Mhm. Was meinst du damit ganz konkret? Wie kann ich mir das vorstellen zu der Zeit?
Na, dass es mehr Haue gab, sag ich mal.
Ah, okay.
Also jetzt ja gar nicht mehr bei mir, aber dass ich mich jetzt wirklich das letzte Mal in der Konfrontation auseinandersetzen musste, das ist bestimmt auch schon 7 Jahre her oder so. Und sowas, also ich bekomme das auch nicht mehr mit. Was ja auch gut ist. Also ich will ja auch bloß meine Ruhe haben. Aber also für mich als, mittlerweile bin ich ja Außenstehender, für mich als Außenstehenden sieht es so aus, als klar, die Politik in Deutschland und es ist gerade wild, aber für mich sieht es auch gerade so aus, als wäre es vor 20 Jahren vielleicht noch ein bisschen rabiater gewesen, sag ich mal. Kann natürlich sein, dass wir uns da jetzt hinentwickeln, aber so ist gerade mein Empfinden auf jeden Fall.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, du hast dich ganz zeitig als Punkrocker gesehen.
Ja.
Und dich dieser Subkultur zugehörig gefühlt. Wie kann ich mir diese Subkultur vorstellen und was hat dich daran angezogen oder woran hast du erkannt, dass da gehöre ich hin?
Schwer zu sagen. Ich habe ja schon sehr früh viel Metal gehört und fand das toll. Und irgendwann ging es dann in der Schulzeit los, dass man dann so die ersten Punkrock-Bands gehört hat und das war halt eine andere Aggression, eine andere Wut, ein Genervtsein von der Gesellschaft, was mich irgendwie abgeholt hat auch. Ja, und dann hat man sich ein bisschen behämmert angezogen, hat dann Gleichgesinnte gefunden und hat sich untereinander verstanden, so halt noch mal eine kleine Ersatzfamilie so nebenbei noch. Das war schön, ja. Wir haben nach wie vor noch mit einigen Menschen Kontakt, aber ist halt schwierig. Manche Leute bleiben dann halt so ein bisschen daran hängen, in diesem stupiden sich irgendwo hinsetzen und Bier trinken. Und das hat sich ja bei mir auch alles ein bisschen gewandelt. So.
Wenn du Themen benennen müsstest, die der Punkrock aufgreift, welche wären das? Was sind zum Beispiel Dinge, die der Punkrock in der Gesellschaft kritisiert?
Kapitalismus auf jeden Fall. Patriotismus. Generell der Nationalsozialismus. Ja, es geht ja immer breit gefächert. Das ist natürlich auch eine gewisse Abneigung der Polizei gegenüber, die ich nie so richtig verstanden habe. Gerade auch aus der Zeit, als ich auf der Straße gelebt habe, da waren noch sehr herzliche Polizisten, die dann noch öfter mal vorbeikamen und gefragt haben, wie es denn so geht. Deswegen konnte ich so die generelle Abneigung Polizisten gegenüber nicht verstehen, wo ich sehr nette kennengelernt habe.
Ja,
und das halt auch das Ding beim Punkrock, das viel natürlich auch plakativ ist. So schnelle Texte, schnelle Riffs, alles ein bisschen platt. Und das fliegt dann um die Ohren. So, das halt das, was einen abholt, wenn man mit der ganzen Geschichte anfängt. So, mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr so richtig anhören.
Hat das gar keinen Bestandteil jetzt mehr in deinem jetzigen Leben?
Doch, schon. Also ganz ablegen wäre ich das wohl nicht. Aber ich mache ja nebenbei auch noch Musik mit meiner Ehefrau. Das ist dann auch Punkrock. So, ich trage ja die Klamotten noch, ich laufe auch noch damit rum, aber es hat sich halt viel verändert. So. Das kann ich ja auch nicht mehr so richtig authentisch rüberbringen jetzt als Eigenheimbesitzer. Das wird halt schwierig. Ich habe zwei Kinder. Jetzt kommt alles nicht so gut an.
Ja. Gibt es nichtsdestotrotz noch Themen, mit denen du dich identifizieren kannst, von denen, die du gerade genannt hast?
Ja, also selbstverständlich.
Die dich heute noch beschäftigen?
Ja, also gerade die politische Ausrichtung. Das antifaschistische, antirassistische. Da kann ich mich immer noch stark mit identifizieren. Damit hat man ja auch irgendwie sein ganzes Leben lang zu tun. Also bei mir ist es auf jeden Fall so.
Ja. Und du hast schon gesagt, du bist heute eher ein Außenstehender.
Ja.
Wie begegnest du heute obdachlosen Menschen, auch wenn du nicht mehr zugehörig bist?
Auch freundlich generell. Ist halt auch immer das Auftreten, was sie mir gegenüberbringen. Gibt natürlich auch Obdachlose, die nicht so ein nettes Auftreten haben und die Leute auch nicht so freundlich ansprechen, und dann bin ich dann meistens auch genervt. So, wenn sie nett fragen, also ich gebe nach wie vor auch Geld, wenn mich jemand anspricht, ist halt auch immer, der Ton macht die Musik. So, wenn er sagt, hey, hast du mal wie 2 Euro, dann kein Problem hier, was 2 Abfahrt gut ist.
Ja. Was wünschst du dir im Umgang mit obdachlosen Menschen? Oder was würdest du von der Gesellschaft erwarten?
Na, das gesehen werden auf jeden Fall. Also gerade diese Architektur in den Großstädten, die es Obdachlosen unmöglich macht, zu existieren, Stacheln unter irgendwelchen Brücken, Bänke, die extra so gemacht sind, dass man sich da nicht rauflegen kann. Wahrscheinlich mehr Unterstützung. Obdachlose werden wir wahrscheinlich immer haben, aber Leute, die sich darum kümmern, ist ja schon mal schön, dass wir im Winter Kältebusse haben, aber das ist halt auch wieder von gemeinnützigen Organisationen, die sich darum kümmern müssen, und irgendwie sehe ich nicht so richtig von den Ländern und vom Bund, dass das Thema irgendwie ernst genommen wird. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist es so.
Ja, nee, ich kann dir da absolut beipflichten. Also gerade was die Architektur angeht und die Entwicklung dahin, bin ich teilweise echt erschrocken und schockiert.
Ja.
Was glaubst du denn, wenn das so weitergeht, was dann die Folgen daraus sind? Was resultiert da draus?
Tote.
Mhm.
Ja. Ist ja auch ein bisschen
hängt ja auch mit der Verrohung der Gesellschaft auch zusammen, dass so Videos existieren, wo Obdachlose angezündet werden.
Ja.
Dann haben sie keine Rückzugsorte mehr. Was sollen sie machen? Legen sie sich auf die Straße, da werden sie weggescheucht. Haben keinen Schutzraum, irgendwo erfrieren sie. Das ist leider die bittere Wahrheit.
Ja. Ja, absolut. Was kann vielleicht, wenn wir jetzt mal von der Politik weggehen, was kann vielleicht jeder Einzelne tun?
Tja, das ist natürlich auch immer die Frage, möchten die Betroffenen, dass ihnen geholfen wird? Vielleicht wollen sie auch gar keine Hilfe. Man könnte sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben ja die Tafel hier in der Nähe auch bei uns. Und es gibt ja auch Suppenküchen mit allem Pipapo. Man kann spenden, man kann Sachspenden hinbringen. Ich denke, Sachspenden sind immer eine gute Sache auf jeden Fall. Also da habe ich mich auch immer drüber gefreut, wenn man eine dicke Jacke noch kriegt oder so. Das ist schon mal viel wert.
Was würdest du dazu sagen? Es gibt ja Menschen, die Berührungsängste haben, vielleicht gerade im Winter, Menschen, die auf der Straße leben, anzusprechen und zu fragen, ey, brauchst du Hilfe, brauchst du irgendwas? Was würdest du dazu raten oder wie wäre es dir gegangen, wenn dich jemand angesprochen hätte?
Na, ich hätte mich mit ihm unterhalten. Und wenn man sich nicht traut, ist immer noch die Möglichkeit, jemanden dazu zu holen. Und wenn gar nichts geht oder die Person vielleicht auch gar nicht reagiert, dann halt Einsatzkräfte rufen.
Ja.
Ist halt so. Aber wenn man jemanden gerade im Winter liegen sieht, ist es ja brandgefährlich. Ich habe selber auch jemanden kennengelernt, der fast seine Hand verloren hätte, weil er halt auch im Schnee eingeschlafen ist. Zu viel getrunken und dann im Schnee eingeschlafen. So was passiert leider auch noch.
Ja. Ja, ich glaube, dieses nicht wegschauen, sondern hinschauen und das, was du sagst, wenn ich selber mir nicht zutraue, dann mir jemanden zu holen oder eben anzurufen und zu sagen, hier liegt jemand.
Genau,
ja. Wie sind deine Erfahrungen? Weil man ja auch immer öfter hört, dass Polizei, Rettungswagen sagen, wir kommen jetzt nicht. Wie sind deine Erfahrungen da gewesen?
Ich habe wenig Erfahrung gemacht, also gerade in den Zusammenhang. Also Krankenwagen gar nicht. Polizei war eigentlich bloß zum Verscheuchen da. Also jetzt ist man wirklich, ist ja auch in der Szene, in der ich mich bewegt habe, auch so ein verpöntes Mittel, sage ich mal. Kannst auch nicht die Polizei anrufen, bist du bescheuert?
Nee, aber ich meine jetzt mit, wenn das andere, ob das andere auch gemacht haben, PassantInnen beispielsweise, ob du das miterlebt hast.
Nee, aber meistens ist dann schon so der Schritt, dass man sich vielleicht noch jemanden geholt hat oder halt direkt einfach angesprochen hat, hey, oder dran gewackelt, so alles gut bei dir, alles cool.
Ja.
So, das habe ich schon mitbekommen, dass jetzt wirklich einer explizit die Polizei gerufen hat, weil da einer vielleicht offensichtlich zu viel getrunken hat und dann da lag. Aber dass wirklich die Initiative von Passanten kam, die da vorbeigegangen sind, das habe ich erlebt auf jeden Fall, dass die dann hingegangen sind und gesagt haben, ey, alles gut bei dir, alles cool.
Ja.
Das gab es auf jeden Fall. Also ich kann den Menschen das ja auch nicht verübeln, dass sie jetzt nicht jeder sofort hinspringt und sagt und sich um den kümmert, aber so viele Leute waren da schon bleckig auf jeden Fall und haben dann mal geguckt, wenn mal was war.
Und es gab in deinem Leben einen Wendepunkt anscheinend. Du hast es ganz zum Anfang gesagt, dann war da irgendwie das andere Leben, in dem du jetzt ein Haus hast, in dem du Kinder hast. Wie und wann war dieser Wendepunkt? Was ist passiert?
Ja, meine Ehefrau ist passiert. Also ich hab gerade Sozialstunden gemacht in der Einrichtung und habe morgens schon Wodka-Orangensaft getrunken und habe mich mit der Betreuerin da gestritten, dass ich sowieso keinen Bock habe, da irgendwas zu machen. Und war mit einem Bein quasi schon im Gefängnis und da lief dann meine Ehefrau rum und die hat anscheinend irgendwas in mir gesehen, was ich schon lange verloren hatte. So. Ja, und dann so nach und nach haben wir uns dann miteinander angefreundet und irgendwann meinte sie dann so, Dave, wenn du willst, dass wir heiraten, dann besorg dir gefälligst einen Job. Und dann habe ich mir irgendwann nach 7 Jahren dann mal wieder einen Job geholt. Und dann bin ich arbeiten gegangen und dann haben wir geheiratet, ja. Dann wurde irgendwann meine Tochter geboren und dann hat sich alles, also bis zu der Geburt meiner Tochter hat sich schon alles enorm verändert bei mir und dann kam halt nochmal eine Krisenwende dazu. Auch dieses, jetzt bin ich mehr feiern gegangen, jetzt gibt es vielleicht abends mal ein Bierchen, wenn die Kinder im Bett sind. Und jetzt gucke ich ja auch nach mir, dass ich nicht rumlaufe wie der letzte Lump, weil ich bringe die Tochter zur Kita so und das hat sich halt alles verändert. So, nichts, dass ich im Vordergrund stehe, sondern dass ich dann im Hintergrund stehe und ich eigentlich nur gucke, dass es den Kindern gut geht. Und wenn ich das irgendwie verbessern kann, dass ich nicht total behämmert rumlaufe, na, dann mache ich das natürlich.
Du hast gerade gesagt, deine Frau hat etwas in dir gesehen, was du schon verloren geglaubt hast. Was hat sie in dir gesehen? Was glaubst du?
Sie hatte das einmal gesagt, dass sie einen guten Menschen gesehen hat, ja. Und gerade wenn man viel, viel schlechte Sachen erfahren hat, irgendwann geht man ja auch davon aus, hey, vielleicht habe ich das auch ein bisschen verdient. Vielleicht ja, so das. Irgendwann, also das war auch wieder der Punkt, ich glaube, ich habe irgendwie 1.000 Euro Sozialstunden abgeleistet. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren, irgendwie 250 oder so. Ja, und dann irgendwann denkst du dir auch gar nicht mehr drüber nach, so du bist dann der, also ich habe ja nicht mal einen Job gefunden. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Ich hatte ja ein Vorstrafenregister, was irgendwie 3 Seiten lang war. Ich habe nirgendwo, nicht mal im Callcenter einen Job gekriegt, in dem Vorstrafenregister. Ja. So, und wenn man schon an dem Punkt ist, wo man dann umblättern muss bei seinem Führungszeugnis, dann denkt man ja auch selber von sich, ey, irgendwas ist da nicht richtig, so irgendwie hast du vielleicht doch ein Ding an der Rübe. So, und das meinte ich eigentlich damit, dass sie dann das Gute in mir gesehen hat, wo alle anderen schon da gar nicht mehr dran geglaubt haben vielleicht und ich schon selber nicht mehr.
Was würde deine Ehefrau sagen, was das Gute in dir ist, ganz konkret?
Na, sie sagte, ich bin ja mit zu ihr und sie wollte einfach nur, dass ich nicht in der Sparkasse schlafe oder auf der Straße und habe mich dann bei ihr auf die Couch gepackt. Und sie hat dann Nudeln mit Tomatensauce gemacht, damals noch in ihrer Wohnung. Und sie hat dann, ab und zu hat sie dann auch mal wen da pennen lassen bei sich. Und sie meinte, ich war der erste Mann, den sie mitgenommen hat nach Hause, der halt nicht irgendwann abends am Schlafzimmer stand und dann mit ins Bett wollte. Und ich dann so, Gott, das ist ja so erschreckend, dass ich deswegen der Gute bin. Und, ja, das war so das Erste, was sie erzählt hat, also wo sie dachte so, hey, der ist komplett anders als alle anderen. Auch wenn es sehr erschreckend ist, aber das blieb mir auf jeden Fall im Gedächtnis gerade. Ja.
Gibt es noch was dir einfällt?
Na, der Umgang mit den Kindern auf jeden Fall.
Aber das wusste sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Nee, das wusste sie nicht. Aber sie meinte, sie kannte sich immer sehr gut mit mir unterhalten. Auch immer bis in die Puppen. Ja.
Was sind die Themen, über die ihr bis in die Puppen reden konntet? Was hat euch da verbunden?
Na, auch so ein bisschen. Sie hat auch einen nicht so einfachen Lebensweg gehabt und hat auch viel zu erzählen gehabt, genauso wie ich auch. Und ja, man erzählt halt, was einem so passiert ist im Leben. Die Geschichte, die ich jetzt so langsam auch nicht mehr hören kann. Und ja, das haben wir uns halt erzählt. So. Und das fand sie gut, dass man sich mit mir hinsetzen kann und unterhalten kann, auch wenn sie das anfangs nicht gedacht hatte, dass es der Typ ist, der mit dem Alki-T-Shirt rumläuft, dass man sich mit dem so angeregt stundenlang unterhalten kann. Wo wir wieder beim Thema Vorurteile sind, ja.
Absolut, absolut, ja. Und das ist von so einem Schnelldurchlauf erzählt. Ihr habt euch kennengelernt, dann hat sie gesagt, wenn du mich heiraten möchtest, dann musst du dir einen Job suchen und dann habt ihr Kinder bekommen und dann jetzt das Haus. Aber wie war das für dich, dieses Ultimatum zu bekommen, such dir einen Job und dann heiraten wir. Und wie war das dann für dich, in einen geregelten Tagesablauf zu kommen? Und du hast vorhin schon gesagt, diese Schwierigkeit, überhaupt einen Job zu finden.
Ja, ja. Ja, das war schon eine Umstellung. Also gerade von dem, ich lebe einen Tag oder ich sitze halt abends in der Kneipe zu. Nee, du sitzt nicht in der Kneipe, du gehst morgen arbeiten. So. Das war schon eine Umstellung, aber auch nicht schlimm. Klar habe ich fast alle meine Freunde verloren, weil die halt dann gesagt haben, hey, was gehst du nur arbeiten? Dann kannst du am nächsten Tag gar nicht an der Kaufhalle stehen und Bier trinken. Nee, geht halt leider nicht. Geht halt leider nicht, das stimmt schon. Aber es ist eine schöne Veränderung auch. Also meine Ehefrau hat mich das ja oft gefragt, ob ich das so gut finde, ob das okay für mich ist. Und ja, irgendwie wollte ich das ja auch. Irgendwie war ich dann nachher auch schon Ende 20. Und irgendwie hat sich dann bei mir auch was geändert. So wo ich anfangs gesagt habe, Anfang 20 vielleicht, Kinder interessieren mich nicht, außer wenn die jetzt besonders komisch aussehen. Zu jetzt mittlerweile, dass ich Tränen in den Augen habe, wenn ein Freund von mir Vater geworden ist oder so, sehe ich so ein kleines Würfchen, so, oh, Mensch.
Ja.
Ja, und das hat sich halt auch nochmal um 180 Grad gedreht, die ganze Geschichte.
Was glaubst du, wie ist das passiert, dass ich das in 180 Grad drehen konnte?
Weiß ich nicht, vielleicht auch die, meine Ehefrau wahrscheinlich, die auch schon wieder mal wieder an mich geglaubt hat, dass ich das Zeug dazu habe, auch der Vater zu sein, den ich vielleicht gerne gehabt hätte. Das ist ja auch, Kinder sind ja auch ein
bisschen... Wie war das für...
Bitte?
Ja, darfst
du? Achso, nein, ich wollte noch ergänzen, Kinder sind ja auch ein bisschen Therapie auch. So.
Ja. Wie war das für dich? Du hast gerade gesagt, deine Frau hat mal wieder an dich geglaubt.
Ja.
Wie war das für dich, dass da so ein Mensch so unglaublich an dich glaubt, wenn du das vielleicht schon gar nicht mehr selber tust?
Ja, ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Gab vielleicht auch bessere Partien als ich, aber... Irgendwie war sie denn immer noch davon überzeugt. Und sie ist ja auch immer noch da. Wir sind ja jetzt schon bald 6 Jahre verheiratet.
Wie ist das für dich? Ist es immer noch ungewöhnlich? Fragst du dich manchmal immer noch? Oder ist es so?
Ja, nach wie vor immer noch, ja. Also jetzt die Momente, an denen ich mich frage, was mache ich hier eigentlich, sind weniger geworden.
Ja.
Aber hin und wieder kommt das auch nochmal vor. Ich frage so, gerade wenn ich hier in dem großen Haus sitze und denke so, Ich habe Führerschein, habe ich ja auch erst mit 31 gemacht, also auch sehr spät. Gott sei Dank.
Ja.
Hätte ich ihn früher gemacht, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr. Und das war halt auch sehr, sehr komisch, denn mit Menschen, die halb so alt sind, nochmal Führerschein zu machen. Also, es ist alles, wie gesagt, also das sind wirklich zwei verschiedene Leben. So, bis ich meine Frau kennengelernt habe, ist es nochmal ganz anders.
Ja. Aber ich bin ganz bei dir, ich habe auch spät meinen Führerschein gemacht, mit Ende 20. Also ich kann das total nachvollziehen, wenn man dann in der Fahrschule sitzt und sich komisch vorkommt.
Ja, das war seltsam.
Ja. Magst du mir von dem Moment erzählen, ich weiß nicht, wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Magst du mir von dem Moment erzählen, als das erste Kind geboren war? Was hat sich damit vielleicht verändert? Du hast auch schon gesagt, mit dem Vatersein hat sich alles verändert und hast auch gerade gesagt, Kinder sind Therapie. Wie war dieser Moment für dich?
Ja, also man kann es ja schlecht in Worte fassen. Man kann ja jemanden, der kein Kind hat, erklären, wie toll oder wie anstrengend Kinder sind. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich so nicht kannte. Das sei jetzt wirklich jemand ist, für den du verantwortlich bist. Aber mit komplett so nicht, hey, ich gebe das jetzt mehr ab wieder ein halbes Jahr, ich habe wirklich keine Lust mehr, sondern der Mensch ist jetzt da wegen dir und für dich auch. Gerade das erste Jahr war auf jeden Fall ziemlich anstrengend, wenn man denn nicht weiß, dass dann auch noch ein zweites Jahr kommt und dass er noch viel anstrengender ist.
War das so bei euch?
Ja. Also es war schon wild auf jeden Fall, aber vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man noch kein Kind hatte vorher. Also bei unserem zweiten Kind jetzt war alles viel entspannter. Vielleicht auch, weil wir entspannter sind und dadurch auch das Kind entspannter ist. Schwer zu sagen.
Was hast du insbesondere durch das Vatersein über dich gelernt?
Über mich? Dass ich eine anscheinend noch größere Frustrationstoleranzgrenze habe, als ich eigentlich dachte.
Ja. Gibt es noch was, was du durch deine Kinder nochmal über dich erfahren hast?
Ja, na, gerade das Verständnis von Glück auch. So wie ich damals davon ausgegangen bin, dass vor der Kaufhalle trinken vielleicht Glück ist, dass das so der Inbegriff von Glück ist, ist es das eigentlich gar nicht. So ist albern. Man versteckt sich vor irgendwelchen Problemen. Glück ist einfach, wenn man irgendwie in der Nacht wach wird und dann krabbelt das Kind zu einem hin und dann pennt man zusammen, das Glück. Und das ist eine Erkenntnis, die haben mir meine Kinder auf jeden Fall gebracht.
Ja, absolut. Absolut. Und du hast gesagt, ne, man ist jetzt für diesen oder für diese beiden kleinen Menschen verantwortlich. Ist es nicht manchmal auch beängstigend, diese Verantwortung zu tragen?
Anfangs ja, aber mittlerweile habe ich mich da auch dran gewöhnt. Meine Tochter ist ja jetzt 4, mein Sohn ist 2 geworden gerade. Anfangs ist es schon beängstigend, so gerade wenn die Kinder noch so lütt sind. Aber mittlerweile eigentlich nicht.
Was wünschst du dir für deine Kinder oder was ist das, was du deinen Kindern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Na, dass es vielleicht irgendwann mal einfacher haben als ich. Ich habe ja einen Sohn und eine Tochter. Das ist halt schön auch, sich um beides kümmern zu müssen. Also einen Sohn zu erziehen, der auch mal weinen kann und nicht nur stark sein muss, sondern eine Tochter, die halt tougher ist als alle anderen. Im Idealfall. Ja, und dass sie auch die Unterstützung von zu Hause haben. Wenn mal was schief läuft und wenn mal die Kacke am Dampfen ist, dass sie immer nach Hause kommen können. Egal, was gerade passiert ist.
Du hast gerade davon gesprochen, dass dein Sohn auch mal weinen darf und dass deine Tochter tougher ist als alle anderen. Was sind noch so typische Dinge, die Kinder, also die Jungs mitbekommen und die Mädchen mitbekommen, wo du sagst, das will ich ganz klar durchbrechen, das soll meine Kinder nicht mitbekommen oder das soll mein Sohn als Sohn nicht mitbekommen und das soll meine Tochter als Tochter nicht mitbekommen?
Naja, alles. Es ist ja auch ein schwieriges Thema, gerade wenn man, wir haben ja anfangs auch ein bisschen darauf geachtet, die Kinder nicht so stark nach Stereotypen anzuziehen und das Spielzeug zu kaufen, aber letzten Endes war das erste Wort von meinem Sohn Bagger. Und er läuft halt nur im Blau rum, sein zweites Wort war Blau. Und meine Tochter, wenn sie sich die Klamotten aussucht, dann ist es halt so ein rosa Kleid mit so dicken Tüllärmeln. So sehr man sich dagegen wehrt, klar, wir können es nicht kaufen, aber wenn sie sich das nur unbedingt wünscht, so, dann soll sie es doch tragen. Wer bin ich, dass ich darüber zu entscheiden habe?
Ja.
Also mein Sohn hat jetzt auch so langsam, die Haare werden immer länger und weiß ich nicht, wenn er unbedingt lange Haare tragen will. Noch kann er sich dazu nicht äußern, aber solange er so ist, wachsen die Haare halt auch länger. Und wenn er irgendwann mal im Kleid rumlaufen will, mein Gott, dann ziehe ich mir auch ein Kleid an und laufe mit rum. So, dass mir ja komplett lade.
Ja. Gibt es noch etwas?
Ja, na, mit meiner Tochter, so gerade dieses Mädchen können sowas nicht. Wo ich denn zu ihr sagen muss, du kannst alles. Du kannst vielleicht noch viel mehr als ich. So. Oder sie ist dafür nicht stark genug und so,
ja.
Das sind so die typischen Sachen, über die man sich unterhalten muss. Mit meinem Sohn kann ich mich noch nicht so explizit darüber unterhalten, weil er halt nur Bagger sagen kann. Aber bei ihr spielt das halt dann schon eher eine Rolle.
Ja. Ja. Was sollen deine beiden Kinder mal später über dich als Vater sagen?
Dass es schön war. Dass wir immer viel gelacht haben, auf jeden Fall. Also so habe ich mir darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ich bin froh, dass ich das alles so ein bisschen auf Instagram festhalte, dass sie sich das später vielleicht auch angucken, wenn sie da Lust drauf haben. Vielleicht haben sie da auch keine Lust drauf.
Ja. Was ist das, was du festhältst und wo du sagst, vielleicht haben sie da mal Lust drauf, das zu sehen und haben vielleicht sogar Freude dabei?
Na, was ich so für ein Quatsch mache. So. Ob ich nur in der Garage irgendwas bastel oder ob die nur hier durch die Gegend laufen und irgendwas erzählen, was man denn hört, sehen tut man sie ja nicht. Aber dass sie vielleicht ihre Stimme als Kinder später, wenn sie erwachsen sind, noch mal hören können. Das ist ja auch ist ja bei mir quasi nicht möglich. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch eine Videokassette mit meinem Gequatsche rumliegt. Ich glaube nicht.
Ja. Ja, also so Erinnerungen, gemeinsame Erinnerungen festzuhalten.
Ja.
Aber wenn du dir das jetzt wünschen könntest, was würden deine Kinder über dich sagen? Wie war ihr Vater im besten Fall?
Na, lustig. Also, wie du vielleicht mitbekommen hast, es wird viel gelacht hier.
Ja.
Und ich hoffe auch einfühlsam, fürsorglich. Ist natürlich schwierig, wenn man sein ganzes Leben lang so ein bisschen als Stein erzogen wird, dann irgendwann feststellt, scheiße, du hast jetzt Kinder und du musst ja Gefühle zeigen, dass ich das vielleicht vermitteln kann im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und dass sie vielleicht auch später sagen werden, dass ihr Vater ihnen gezeigt hat, dass einfach alles möglich ist. So. Und wenn es noch so scheiße aussieht. Und wenn man auf der Straße lebt. Also das ist ja auch so eine kleine Anekdote, die ich noch erzählen kann, dass wir in der Sparkasse, wo ich geschlafen habe, haben wir dann auch den Hauskredit aufgenommen bei dem Typen, der mich dann morgens immer rausgejagt hat.
Wirklich? Ja. Das ist ja abgefahren. Ja. Okay. Du hast gerade gesagt, du wurdest selbst als Stein erzogen und jetzt, wenn du als du Kinder bekommen hast, hast du festgestellt, shit, ich muss ja hier Gefühle zeigen. Ja. Wie gelingt dir das?
Oh ja, wie gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich versuch's aber ich erwische mich trotzdem relativ häufig, wenn jemand weint, so, dass es befremdlich für mich ist. Und dann muss ich nochmal im Kopf mit mir reden und sagen, Henry, dem Menschen geht's nicht so gut. Rede mit ihm.
Okay. Ja.
Aber gerade weil Wein ja was Schlechtes ist. Du zeigst keine Gefühle. Und ja, das ist ja, dann wird dann so auf den Podest gehoben. Also wurde es in meiner Gegenwart auf jeden Fall. Und dann irgendwann kriegst du dann Kinder und dann weinst du nicht sofort. Und dann fragt dir deine Ehefrau, ob du bescheuert bist. Und dann musst du erst mal nachdenken, ja, okay, ja, vielleicht bin ich das wirklich. Und ja, aber da muss man halt auch mit sich arbeiten und an sich arbeiten, weil meine Kinder haben ja auch bloß die beste Version von mir verdient, die ich irgendwie zu bieten habe.
Welche Gefühle kannst du oder fallen dir leicht zu zeigen? Und welche fallen dir schwer zu zeigen oder sind dir vielleicht auch befremdlich?
Befremdlich? Also schwer zu zeigen, weiß ich nicht, eigentlich kann ich alles ganz gut zeigen. Ich weiß jetzt nicht, was schwer für mich zu zeigen ist. Vielleicht meine eigene Verletzlichkeit. Das ist vielleicht schwer nach wie vor noch. zu zeigen.
Ja.
Also ich glaube, ich weine wirklich nie, außer ich kriege was ins Auge. Ich glaube, das letzte Mal habe ich meinen großen Freund Joe geguckt. Das ist so ein Film mit so einem riesigen Affen und am Ende fällt so ein Riesenrad auf den Affen rauf und da musste ich weinen. Das ist mir total skurril, was ich jetzt traurig finde und was nicht.
Ja, ja. Was glaubst du, warum ist es so, dass es dir schwerfällt, deine eigene Verletzlichkeit zu zeigen? Was würde vielleicht im schlimmsten Fall passieren? Also wenn man jetzt mal so aus deiner Perspektive schauen würde.
Gar nichts wahrscheinlich. Aber es ist halt irgendwie abtrainiert worden anscheinend.
Mhm.
Also rein rationell gesehen weiß ich, dass da nichts passieren wird. Da wird schon. Kann natürlich sein, dass einer mit dem Finger auf mich zeigt und mich auslacht. Haha, du weinst. Aber es ist relativ unwahrscheinlich.
Ja. Ja. Wie geht's dir damit, dass es dir höchstwahrscheinlich abtrainiert wurde?
Schwierig. In dem Zusammenhang meinem Sohn zu zeigen, dass er denn weinen kann, wenn ich das gar nicht kann. Da wird es vielleicht auch nochmal Zeit für eine Therapie.
Ja. Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, 10 Jahre vorspulen und wir treffen uns in 10 Jahren wieder, was erzählst du mir von deinem Leben? Was hast du erlebt und wo stehst du?
Da, ich habe mir hoffentlich eine Simson gekauft. Ich wollte mir mal eine Simson haben.
Ja.
Na, ich hoffe, es hat sich nicht viel getan, weil ich brauche eigentlich auch nicht viel. Ich hoffe, ich bin noch hier, meine Kinder auch, meine Ehefrau auch und ich bin auch genauso glücklich wie jetzt auch. Vielleicht mit dem einen oder anderen Groschen mehr in der Tasche, das ist gerade ein bisschen klamm, aber das Geld macht dich auch nicht glücklich.
Ja, was macht dich glücklich?
Meine Kinder auf jeden Fall. Also gute Laune. Also wir haben heute das Bett neu bezogen. Wir haben so ein großes Familienbett, 2x3 Meter. Und die Kinder haben sich totgelacht die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit rumgearbeitet haben. Das ist halt, das macht mir glücklich. Da kriege ich gute Laune.
Ja, so lachen steckt an und glücklich sein steckt
ja,
an.
Ja, sowieso.
Ja, ja. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die meine Gesprächspartnerin zuvor gestellt hat.
Jo.
Und das ist die Frage, wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du?
Wie ein Tier wäre? Boah, ich würde schon... Schnabeltier ist schon cool.
Was für ein Schnabeltier?
Wieso, was für ein Schnabeltier? Gibt es verschiedene Schnabeltiere?
Na, ich habe jetzt so gedacht, also... Ach, das Schnabeltier. Ich habe jetzt gerade... Ja, okay. Aber warum Schnabeltier?
Weiß ich nicht, weil die so... Die sind ja wie so ein Schweizer Armeetaschenmesser-Tier. Die können ja alles. Schnabel und brüten und säugen und die können ja alles.
Aha.
Und so ein bisschen ist das ja bei mir auch. Ich kann ja auch irgendwie alles und nichts richtig.
Okay, also du wärst ein Schnabeltier, was... Alles und nichts richtig kann.
Ja, die sehen auch total albern aus. Das kommt mir eigentlich sehr entgegen.
Okay. Ja. Jetzt darfst du dir eine Frage überlegen, die ich an meinen nächsten Gast stelle.
An den nächsten Gast?
Ja.
Oh, das wird schwierig. Irgendwas mit Musik am besten, ne?
Gern.
Man könnte ihn ja fragen, welcher Interpret hat ihn am meisten geprägt? Also welcher Musiker hat ihn am meisten geprägt im Leben?
Coole Frage. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit.
Ja.
Und bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, Henry, möchte ich mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du mir ja diesen sehr eindrucksvollen und auch intensiven Einblick in dein Leben gegeben hast. Ich bin sehr beeindruckt von deinem Weg, dein Leben und bin dir sehr dankbar, dass ich da reinblicken durfte.
Ja, war schön hier zu sein, war lustig.
Cool, das freut mich. Dann stelle ich dir jetzt die letzte Frage und das ist gar nicht so schwer, weil das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Oh Gott. Ja, wer bin ich wohl? Hat darauf jemals mal einer adäquat so geantwortet, wie du es gerne gehabt hast?
Oh, da geht es ja gar nicht um mich. Ich finde das einfach super spannend, wie unterschiedlich die Antworten immer wieder auf sich selbst sind. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir da vielleicht gar nicht starr sind. Und es geht ja nicht darum, dass ich das gut oder richtig finde. Das wäre ja schlimm, wenn das so wäre.
Ja, na, zu deiner Frage, um auf deine Frage zurückzukommen. Wer bin ich? Ich bin anscheinend jemand, der nicht viel rumgekommen ist in seinem Leben, viel auf einer Stelle gedreht. Das, was so, worüber ich früher mich kaputt gelacht habe, weil es so albern ist, ein schönes Häuschen irgendwo auf dem Dorf, das ist eigentlich das, was mich am glücklichsten macht. Und das bin ich, der früher über sich selbst gelacht hat. Und jetzt damit glücklich ist, anscheinend.